Ich bin Simon Stimberg und ich studiere Creative Technologies an der Filmuniversität Babelsberg. Meine Arbeit Bathing in Lightness ist eine interaktive audiovisuelle Installation, die unsere Beziehung zu Technik bzw. zu Maschinen reflektieren will. Genauer gesagt, wie wir Maschinen wahrnehmen. Die Tatsache, dass wir die Geräte um uns herum mehr und mehr auch als Wesen begreifen und das Gefühl haben, dass sie ein Eigenleben entwickeln und autonom handeln. Und das wollte ich in der Arbeit reflektieren. Die Installation besteht aus 52 Glühbirnen, die in der Wolke aufgehangen sind. Und die Glühbirnen sind einzeln dimmbar, sodass dadurch sozusagen ein dreidimensionales Display entsteht, durch das Bewegungen im Raum visualisiert werden können.
Herzlich willkommen zu Dritte Klappe. Mein Name ist Judith Koch und wir beschäftigen uns heute mit solchen Hybriden zwischen Kunst und Technologie. Ich nehme euch heute mit, Creative Technologies mit mir zu erkunden. Ein interdisziplinäres und transdisziplinäres Feld, das Technologie, Design, Kunst und Geisteswissenschaften kombiniert. Und seit 2016 ein gleichnamiger Masterstudiengang an der Filmuni ist, und zwar der einzige bisher in Deutschland. Aber bevor ich hier jetzt noch groß viel mehr dazu sage, überlasse ich das besser meinen heutigen Gästen. Das sind Professor Dr. Angela Brennecke, Professor Dr. Lena Giesecke und Anna Eschenbacher. Und ich würde sagen, ihr stellt euch heute einmal selbst gegenseitig vor. Und zwar entlang der wohlüberlegten und passenden Frage, was an der jeweils vorzustellenden Person besonders zukunftsorientiert ist. Angela, bitte.
Also die andere Person, über die ich mir Gedanken gemacht habe, ist Lena Giesecke, meine Kollegin. Ein ganz wesentlicher Wesenszug von Lena Giesecke ist, dass sie eben sich allen Möglichkeiten, die jetzt ihr Fachgebiet, aber auch in verschiedenen anderen Diskussionen hatten wir das auch schon, anbieten, dass sie offen ist, sich das anzugucken und auch neue Wege zu gehen und neue Schnittstellen zu finden und sich darauf einzulassen, auf einen Prozess, der eben unklar ist, was dabei rauskommt. Ja.
Mhm. Und noch zur Ergänzung, Lena ist Professorin für bildorientierte Medientechnologien eben im Master Creative Technologies an der Filmuni und als Studiendekanin auch für dessen Leitung verantwortlich. Dann werfe ich quasi auch den Ball jetzt direkt zu Lena über.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die netten Worte, Angela. Da fühle ich mich ja sehr geschmeichelt. Genau, ich stelle euch jetzt Anna Eschenbacher vor. Sie ist Creative Technologies Studentin im zweiten Jahr, also schon eine von den Älteren. Und was ich mir überlegt habe, geht tatsächlich schon ein bisschen in die Richtung. Also für mich ist Anna zukunftsorientiert und sogar selbst ein Beispiel als junger Mensch für eine erstrebenswerte Zukunft, da sie für mich auf besondere Weise unterschiedlichste Themen und auch verschiedene Menschen zusammenbringt oder die Fähigkeit hat, sie zusammenzubringen. Zum Beispiel verbindet sie in ihrer Arbeit mit kreativen Medientechnologien, verbindet sie diese Arbeit mit dem Thema der Nachhaltigkeit, sowohl ökologisch, aber auch mit Themen der sozialen Nachhaltigkeit. Und genau dieses, verschiedene Themen, Menschen, Ideen, Gedanken zusammenzubringen, ist für mich zukunftsorientiert.
Also erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Genau, ich studiere Creative Technologies und darf jetzt eine meiner Professorinnen, Angela Brennecke, vorstellen. Und was ich besonders zukunftsorientiert an ihr finde, ist für mich auch das Offensichtlichste, dass sie einfach uns Creative Technologies Studentinnen und Studenten heranzieht und dass man auch da immer wieder daran arbeitet, wie kann man da dranbleiben am Ball, wie kann man das weiterentwickeln und ihre Zeit sozusagen darin investiert, wie man so die zukünftigen Creative Technologists ausbildet.
Wunderbar. Jetzt haben wir alle. Wir haben jetzt zum Einstieg haben wir das Projekt von Simon Stimberg gehört und auch ihn darüber sprechen hören. Was können Creative Technologies in Anwendung noch alles sein? Also bei Bathing in Lightness geht es ja jetzt um digitale Technologien in Verbindung mit analoger Interaktion bzw. immersiver Erfahrung. Was umfasst das noch alles?
Das ist sowohl Fluch und Segen zugleich, weil wir halt so viele Möglichkeiten haben. Also ich finde, man kann sich so ein bisschen so vorstellen, dass im heutigen Zeitalter kommen ja immer mehr Technologien und auch algorithmische Möglichkeiten werden geboren. Also in Bezug auf Technologien, Hardware, VR-Brille, Projektionsmöglichkeiten, aber auch hin solche Sachen wie, was kann ich mit dem iPhone alles machen oder was kann ich mit meiner Smartwatch alles machen? Und da geht es darum zu überlegen, was können wir in einem kreativen Kontext mit diesen Technologien machen? Und wie gesagt, das bezieht sich aber auch auf Softwaremöglichkeiten mit jetzt dem aktuell Buzzword der KI oder mit Cloud-Möglichkeiten oder sehr menschenorientiert, also immer gerne auch mit der Schnittstelle zu einem Menschen hin. Genau, also das kann man sich darunter vorstellen, aber auch, und jetzt kommt die zweite Perspektive darauf, wir wollen auch Künstlerinnen und Künstlern helfen, mit diesen neuen Technologien klarzukommen und zum Beispiel Tools oder Werkzeuge für andere schaffen oder anderen ihre künstlerische oder kreative Arbeit erleichtern.
Es gibt ja jetzt verschiedene Bereiche. Also es gibt Creative Coding, Grafik, Audio, neue Filmform, interaktives Storytelling. Was ist denn, würdet ihr sagen, das übergeordnete Forschungsziel, wenn man das so auf den Punkt bringen könnte?
Ich würde sagen, das kann man nicht auf einen Punkt bringen. Also Creative Coding ist ja auch was man in verschiedenen Ausführungsstufen quasi explorieren kann. Das macht Lena ja auch. Also wir haben beide eine Vorlesung zu diesem Thema mit verschiedenen Ausrichtungen so ein bisschen. Das Forschungsziel, würde ich sagen, ist genauso divers wie die verschiedenen Technologien, mit denen wir arbeiten. Das ist eben im Kontext der Kreativindustrie. Und in dem Kontext geht es eben auch darum, diese Flut an neuen Medientechnologien zu verstehen, begreifbar zu machen für Künstlerinnen und Künstler und Medien und Kreativschaffende, die eben das Ganze eher aus Anwenderinnen-Sicht nutzen, beobachten, einsetzen. Also verstehbar zu machen und anders vielleicht auch für sich einzusetzen oder einsetzbar zu machen und eigene Softwareentwicklung oder auch Hardwareentwicklung damit dann zu ermöglichen. Das würde ich sagen, könnte man vielleicht als übergeordnetes Ziel überhaupt ansehen in dem Studiengang, aber als Forschungsziel sind die Wege ja wahnsinnig vielfältig, die man da gehen kann, die man beforschen kann, gerade auch im Zusammenhang mit künstlerischer Forschung. Das ist ja auch ein sehr wachsender Bereich an der Filmuniversität und da geht es ja auch genau darum, für uns jetzt auch solche Technologien zu explorieren und zu gucken, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für die künstlerische Praxis? Wie kann ich das weiterentwickeln? Wie kann ich es reflektieren? Was ist davon jetzt eigentlich noch künstlerisch zum Beispiel?
Forschungsziel, ich meine, Forschungsziel ist jetzt hochgesteckt, aber für mich persönlich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist wirklich so ein bisschen das Ziel, Technologien für eine erstrebenswerte Zukunft zu entwickeln und zu erforschen. Und da sind wir besonders geeignet für, weil wir halt so sehr interdisziplinär sind und sehr verschiedene Köpfe und sehr verschiedene Gedanken haben und eben halt nicht, sage ich mal, ein technisches Labor sind, wo es nur darum geht, was geht als nächstes, was geht als nächstes, was können wir noch, sondern wo es auch wirklich darum geht zu gucken, macht es Sinn, ist es gut, wollen wir das, hilft das?
Anna, wie würdest du das beschreiben? Wie ist so dein Angang? Du hast einen Filmemacher, Post-Production, Fotografie-Hintergrund. Würde er annehmen, dass du der Künstlertyp bist?
Anna ist alles.
Anna ist alles.
Sorry. Ja, für mich war es immer, dass ich mich so in den einzelnen Rollen, ob es jetzt eine komplett technische oder kreative Rolle war, nie so richtig zu Hause gefühlt habe, sondern es eben spannend finde, das zu kombinieren. Also, dass man eben sowohl kreativ als auch technisch denkt und dadurch ja auch gerade in der Konzeptionsphase irgendwie viel spannendere Projekte entwickeln kann, weil man zum einen den kreativen Ansatz hat, aber man weiß auch, okay, das sind gerade die technischen Möglichkeiten oder das wäre cool, mal auszuprobieren, das ist gerade eine neue Technologie, die irgendwie immer mehr verwendet wird. Und genau, so ist es. Also für mich war es einfach die perfekte Kombination, dass man beide Ansätze hat. Und das heißt ja nicht, dass es immer 50-50 ist, von Projekt zu Projekt kommt es immer drauf an. Manchmal ist es ein bisschen, also mehr konzeptioneller, mehr kreativer. Andere Projekte ist man eben da, um technische Unterstützung zu geben. Und dann hat man vielleicht trotzdem aber noch einen kreativen Input. Also es variiert eben, aber genau, das finde ich eben spannend daran.
Und das würdest du auch so von deinen KommilitonInnen behaupten, dass es...
Ja, wir sind total unterschiedlich von den, was wir davor studiert haben, also von Architektur, Medieninformatik, interaktive Medien, das Querbeet, ich habe audiovisuelle Medien davor studiert, genau, aber es gibt auch noch Leute, die aus den ganz anderen Bereichen kommen und deswegen bringt jeder so ein bisschen andere Grundvoraussetzungen mit und manche sind vielleicht schon stärker im Kreativen, andere können schon super gut programmieren, aber dafür fehlt ihnen noch so ein bisschen der kreative Ansatz und dadurch, dass man alle zusammen so in eine Klasse sozusagen geschmissen wird, tauscht man sich, glaube ich, ganz gut aus und auch gerade in Projekten, in denen man zusammenarbeitet, finden dann alle so ihre Position, aber es variiert auch von Projekt zu Projekt, also ja.
Mhm. Nun ist das ja ein sehr, jetzt kommt es wieder, zukunftsgewandter Studiengang, also der ist ja quasi ein Synchronstudiengang, würde ich jetzt mal fast sagen, orientiert an der Echtzeit. Also die Creative Content Industries haben sich ja in den letzten Jahren total stark verändert. Digitalisierung, neue Plattformen sind entstanden. Ich könnte jetzt dich, Anna, fragen. Ich meine, du bist ja noch im Studium, musst dich wahrscheinlich aber auch schon mal umgucken und vielleicht sogar deine Projekte so ein bisschen daran ausrichten, was so passiert da draußen. Wie würdest du das beschreiben?
Also das ist natürlich dann auch eine gewisse Glücksfrage oder je nachdem, was man auch für einen Job bekommt und was man für Privilegien und so weiter hat, aber generell, also es schafft natürlich nicht jeder dann nur von seiner Kunst zu leben und genau die Projekte zu machen, die man machen möchte, aber deswegen gibt es ja trotzdem viele Firmen, wo man irgendwie moralisch dahinter steht, was sie machen und man eben sich technisch-künstlerisch ausleben kann. Also es ist, denke ich, eine Abwägung für jeden selbst, da zu schauen, was für einen passt. Und für mich persönlich jetzt, also genau, ich bin noch am Studieren, habe jetzt arbeite noch nicht extern mit Firmen zusammen, aber man lernt ja schon jetzt in Berlin zum Beispiel einfach Firmen kennen, die in dem Bereich arbeiten und hat schon ersten Kontakt zu denen und sieht, was sie für Projekte machen, wie was sie für ja auch Businessmodelle haben, wie das funktionieren kann, dass man Projekte, die man irgendwie moralisch auch unterstützt, wie man damit auch Geld verdienen kann. Und das ja ist also gerade noch Entwicklungsprozess, würde ich sagen, bei mir, dass man schaut erstmal, okay, was gibt es überhaupt so alles da draußen?
Mhm. Angela, Lena, wie sieht das in der Lehre aus? Schult ihr die Studierenden auch in diese Richtung oder schafft ihr eine Sensibilität dafür? Wie sieht das aus?
Also mir fallen da zwei Punkte zu ein. Dass ein Grundausbildungsaspekt von Creative Technologies ist das Programmieren. Und wir haben eigentlich das Ziel, dass alle Studierenden nach dem Studiengang in irgendeiner Form programmieren können. Und das ist so eine nachgefragte Fähigkeit, dass ich mal behaupte, und wir haben noch nicht so viele Absolventen, aber dass ich mal behaupte, dass Geld verdienen, gutes Geld können alle verdienen, einfach weil das, wie gesagt, eine gefragte Fähigkeit ist. Ich bin da gerade noch ein bisschen zögerlich, weil das sind wir gerade am Austarieren. Dadurch, dass wir halt so sehr ein breites Spektrum an Interessen und Hintergründen haben, fällt es manchen leichter und manchen schwer, da jetzt wirklich das Programmieren zu lernen und dann wirklich, dass man hinterher sagen könnte, die können jetzt als Programmiererinnen arbeiten oder Programmierer. Aber das, glaube ich, das ist ein extrem zukunftsorientierter Befähigung, die man immer für alles brauchen. Also natürlich nicht für alles, Entschuldigung, aber in diesem Themenfeld. Und das Zweite, was uns sehr wichtig ist, ist, was ich auch immer versuche, den Studierenden zu vermitteln, es geht weniger darum, Fähigkeit oder Gerät XY zu lernen, sondern es geht um die Fähigkeit, mit neuen Technologien oder neuen Dingen umgehen zu können. Also wir bilden nicht für einen absoluten Zustand aus, der sich dann vielleicht alle 2 Jahre updatet oder so, sondern wir sagen von vornherein, wir sind in einer kontinuierlichen Veränderung von Möglichkeiten. Deal with it. oder halt, ich weiß nicht, lerne halt damit um, lernt damit umzugehen, mit neuen Dingen zu arbeiten.
Mhm. Wir haben das gerade auch schon kurz angekratzt, da ging es um VR. Welche Rolle spielt Ethik in der Lehre? Also wenn es jetzt um den Umgang mit neuen Technologien geht, welche...
Gute Frage. Also ich würde mal sagen, eine ganz konkrete Lehrveranstaltung zu ethischen Fragen haben wir im Moment noch nicht. Aber es kommt immer wieder auf in verschiedensten Diskussionsrunden und wir werden das jetzt auch, wir haben das letztens auch gerade diskutiert für unser Ethik und Peer Review Seminar, dass eben auch, also solche Themen, das ist ein Seminar, wo Studierende und auch externe Gäste oder andere Studierende von anderen Studiengängen ihre Projekte vorstellen können. Und viele von diesen Projekten befassen sich natürlich mit irgendwelchen ethischen, moralischen oder was weiß ich für Fragen, die gerade auch das Zeitgeschehen betreffen. Und insofern kommen solche Diskussionen implizit immer wieder auf und werden auch aufgegriffen. Und es ist ganz, wird ganz deutlich, dass die Studierenden da auch einen großen Bedarf sehen, dass das noch weiter ausgebaut wird.
Ich würde sagen eigentlich, also bis jetzt findet es einfach so in den Vorlesungen statt. Also wenn wir irgendein Thema besprechen, dann, wenn jemand eine Meinung dazu hat, dann diskutieren wir da auch darüber und genau, ob es jetzt, also es kann in jede Richtung irgendwie gehen, ob es jetzt um Kunst oder Technik geht, ist erstmal egal.
Ich muss mir das jetzt nochmal besser vorstellen können. Wenn jetzt im Raum steht, wir möchten ein Projekt entwickeln, geht man dann eher von der Technologie aus, die da ist, oder kommen die Impulse hauptsächlich von außen, dass man, wir kommen gleich noch auf Annas Projekt, dass man ein gesellschaftliches Problem aufgreift und sagt, jetzt schauen wir, wie wir das mit kreativer Technologie umsetzen können. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wo kommen die Impulse her in erster Linie?
Wir haben da aus meiner Sichtweise genau zwei Herangehensweisen. Also Angela und ich unterrichten Vorlesungen mit Übungen. Und da ist ganz klar, sage ich mal, die Technologie vorgegeben, die wird, sage ich mal, erlernt, ausprobiert. Und da geht es darum, die Technologie anzuwenden. Aber das sind eher in Richtung Übungen und Fingerübungen. Und dann haben wir freie Projekte, wo die Studierenden wirklich, sage ich mal, selber auswählen, was sie machen. Und dann ist es wirklich unterschiedlich von Person zu Person. Ich hatte beides, dass Studierende gesagt haben, sie wollen jetzt wirklich XY lernen und machen das dann und sag ich mal, alles andere ist Beiwerk versus Studierende, die halt sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen wollen und dafür was machen. Also so würde ich das beschreiben. Ich weiß nicht, Anna, ob du das so empfindest?
Ja, auf jeden Fall. Also ist auch eine zeitliche Frage, ob man möchte man, wie gesagt, eben jetzt einfach nur die Technologie lernen oder hat man auch die Zeit, sich mit einem Thema zu befassen, das zu recherchieren, da ein gutes Konzept zu entwickeln, wie man ein Projekt dazu umsetzen kann? Oder ist es jetzt wirklich was, wo ich einfach, oder irgendeine Idee, die mir schnell eingefallen ist? Also ich habe auch also beides in den vergangenen Projekten gemacht. Manchmal einfach nur irgendein Tool entwickelt und was ausprobiert. Manchmal hat es noch einen anderen Kontext, also soziale oder eben Umweltthematiken zum Beispiel, ja.
Ich würde auch sagen, es ist ja auch ganz, ganz typisch wie mit allen Techniken, die man sonst wie auch lernt im künstlerischen Prozess oder woanders meinetwegen, dass man erstmal das Werkzeug sozusagen verstehen muss, um das dann anzuwenden, um es anzuwenden für die eigenen Ideen, Vorstellungen oder was auch immer man damit dann machen will. Also insofern ist, finde ich, ganz, ganz natürlich, dass wir beide Herangehensweisen haben und die Studierenden auch erstmal verstehen können wollen, womit sie da eigentlich und was sie damit auch machen können.
Und das schafft ja im Prinzip eine neue Sicht auf die Dinge. Also eigentlich klingt das für mich alles völlig avantgardistisch, weil diese neuen Technologien ja so, wenn ich das richtig verstehe und mir das richtig vorstelle, so noch nie, also alles, was praktisch mit diesen neuen Technologien dann entsteht, das ist ja im Prinzip eine neue Herangehensweise, eine neue Auseinandersetzung mit Themen.
Ich glaube, also das ist jetzt natürlich eine große Aussage, die ich jetzt so mir selber nicht auf die Kappe schreiben würde, aber was für mich schon wirklich, sage ich mal, auch zukunftsorientiert und wo ich hoffe, dass mehr passieren wird bei uns ist dieses, dass wir wirklich versuchen, verschiedene Menschen zusammenzubringen zu Technologie und halt irgendwie die Technologieentwicklung so ein bisschen aus dem Keller rausholen und so ein bisschen dieses, es gibt nur ein bestimmtes Profil die das Wissen und die Kompetenz haben, damit sich auseinanderzusetzen, sondern dass man ganz klar sagt, nee, man kann auch als Künstlerin programmieren lernen oder man kann auch als Programmierer mal ein Ölgemälde malen. Also das machen wir jetzt nicht, aber jetzt so. Und wirklich, dass man aus verschiedenen Perspektiven überlegt, wie geht's weiter, und dieses Zusammenbringen und nicht halt eben dieses, es ist ein Informatikstudium oder ist es ein Designstudium oder ist es ein Interfaces-Studium, sondern es ist, aber es bringt natürlich auch viele Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich, muss man auch mal ganz klar sagen.
Welche denn?
Naja, allein im Unterricht. Also, wie soll ich Programmieren unterrichten, wenn ich 8 Leute mit 8 verschiedenen Backgrounds vor mir sitzen habe und aber eine Vorlesung und die auch irgendwie bewerten ja muss?
Für mich klingt das ehrlich gesagt auch total schwierig, die logischeren Menschen mit den künstlerisch-intuitiven quasi zusammenzubringen. Ich meine, es gibt ja schon so eine Art, ja, einfach verschiedene Herangehensweisen.
Ja, auf jeden Fall. Ja? Das haben wir auch, das diskutieren wir regelmäßig, was jetzt wie schwieriger ist und was man wie macht. Ja, das ist schwierig. Also es ist genauso schwierig, teilweise jemand, der sehr intuitiv, ich sage jetzt mal eher unstrukturiert, räumlich geleitet oder es irgendwie sensuell geleitet, das Wort gibt es nicht, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine, zu arbeiten versus jemand, der Code schreibt, Zahlen hat, Struktur lebt. Und das jeweils gegenseitig beizubringen, ist sehr schwer, aber es geht. Und ich finde, wir haben auch schon Erfolg, wenn wir nur der einen Seite ein größeres Verständnis für die andere Seite vermitteln. Ich erwarte gar nicht, dass alle dann am Ende alles können oder dass wir am Ende alle dann bei einem Grau rauskommen, sondern allein auch dieses, okay, dass jemand sagt, ich bleibe bei meiner Perspektive oder bei meinen Fähigkeiten oder bei meiner Sichtweise, aber ich verstehe halt die andere Seite, so will ich das jetzt gar nicht nennen, aber ich verstehe sie und ich kann da zu dieser anderen Seite vielleicht trotzdem Beitrag leisten.
Ja, ich glaube auch, der entscheidende Punkt ist genau dieses Verständnis, füreinander noch stärker auszuprägen oder zu entwickeln in diesem Kontext, da die Leute oder die Studierenden eben sehr unterschiedliche Hintergründe mitbringen und Kompetenzen und Interessen. Und ich glaube, darin liegt dann auch wieder dieses Potenzial, was kann sich daraus Neues entwickeln? Und um diese nochmal auf die Eingangsfrage kurz zurückzugehen, ich glaube nicht, dass nur weil jemand neue Technologie verwendet, dass gleich irgendein avantgardistisches Kunstwerk dabei rauskommt. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber die Möglichkeit, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist vielmehr diese Möglichkeit, in sich zu stärken, sich auf neue Sachen einzulassen und neue Perspektiven einzunehmen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Es ist nicht unbedingt so, dass es jetzt immer ganz neue Sachen sind, die wir entwickeln, aber es ist natürlich schon spannend, wenn eine neue Form von Narration, also wenn man nonlinear zum Beispiel erzählt, was bedeutet das dann, wenn man zum Beispiel sehr emotionale Geschichten erzählen will? Das ist ja was ganz anderes. Oder wenn man auch immersiv in VR ist. Also es sind viele neue Aspekte, die dann mit dazukommen. Das sind wir jetzt auch nicht die Pioniere, die das erste Mal machen, aber vielleicht trotzdem die Art von Thema das erste Mal in irgendein Medium stecken. Und das ist natürlich spannend. Und selbst wenn es schon Leute vorher gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es jeder auf der Welt kennt, sondern es sind ja trotzdem, jeder ist ja in seiner eigenen Bubble und es ist dann trotzdem aber was noch neu irgendwie entdeckt werden kann oder was man selbst auch einfach für sich neu lernt.
Mhm. Wie funktioniert denn, wenn wir jetzt zum Transfer kommen, wie funktioniert denn grundsätzlich der Austausch mit der Außenwelt? Wie würdet ihr sagen, tauscht sich der Studiengang aus mit der Wirtschaft, mit Bildungseinrichtungen, mit Kultureinrichtungen, Politik? Gibt es Bedarfe, die ihr feststellt und sagt, okay, dazu müssen wir jetzt mal ein Projekt machen oder das ist interessant? Oder kommen die auf euch zu und sagen, wir brauchen eine Technologie im Museum XY zur Darstellung von einem bestimmten Inhalt?
Also zum einen versuchen wir schon auch immer wieder Leute zu uns einzuladen ins Gespräch, mal mehr und mal weniger. Aber die dann zum Beispiel Projekte vorstellen oder die konkret Hilfe bei ihren Projekten suchen. Und dadurch natürlich entsteht ein Austausch. auf der anderen Seite aber auch über konkrete Projekte, die entweder Angela oder ich irgendwie, wo wir mitmachen oder die wir an Land gezogen haben, wo dann auch andere Partner, Partnerinnen mit drin sind.
Anfangs, als wir angefangen haben, da waren doch mehrere Anfragen, ob unsere Studierenden nicht bei neuen Installationen und sowas mitwirken können, falls du dich erinnerst, diese eine Professorin von Makromedia
schon? Ah, ja. Also solche Anfragen für Projekte gibt es viele. Ein Beispiel war vor 2 Jahren, da gab es Potsdam im Licht, da wurden verschiedene Gebäude beleuchtet und ich glaube, es war so, dass die ausrichtende Firma auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir nicht auch Inhalte liefern möchten, was wir dann auch gemacht haben in Zusammenarbeit. Also und auch aus verschiedenen Bereichen, also Kultur, Politik, ja.
Mehr gibt es ja schon fast gar nicht.
Wirtschaft. Die gute alte Wirtschaft.
Ja, die Wirtschaft, das stimmt. Ja, ja. Die wollte jetzt auf was anderes hinaus. Und zwar geht es ja, haben wir natürlich auch den Auftrag, unsere Projekte der Gesellschaft zu präsentieren und in den Austausch zu treten. Und dem kommen wir auch nach. Natürlich auch aus dem Interesse, dass die Studierenden die Möglichkeit haben sollen, ihre Projekte zu präsentieren und auch diesen ganzen Ablauf mal kennenzulernen. Und da haben wir eben dieses Format des kollaborativen Projekts eingeführt, wo der Jahrgang zusammen an einem Projekt arbeiten muss und das dann auch idealerweise ausstellen kann, was jetzt in Corona-Zeiten leider nicht so funktioniert hat wie in dem Jahrgang oder für den Jahrgang davor. Aber da war es so, dass sie dann auch in einer kleinen Galerie ihr interaktives Projekt quasi ausgestellt haben. Es war sehr, sehr schön. Ich fand auch sehr erfolgreich gelaufen insgesamt. Und insofern sind das auch Optionen oder Wege, die wir gehen, um eben genau diesen Transfer auch greifbar zu machen und nachvollziehbar für die Studierenden, die sich damit natürlich auch befassen müssen.
Ja. Und Simon Stimberg, den wir eingangs gehört haben, hat ja auch jetzt kürzlich in Neukölln in der Zyntika Gallery ausgestellt. Anna, ich bin sehr neugierig, noch mehr von deinem aktuellen Projekt eigentlich zu hören. Remnants, Kind Acts of Cruelty. Aber jetzt zur Idee, also Mikroaggression. Vielleicht klären wir das erstmal. Was ist das überhaupt? Kannst du das mal ganz kurz
vielleicht zuallererst
unseren ZuhörerInnen erklären?
Das ist nicht nur mein Projekt, sondern das ist das Projekt von mir und meinen Kommilitoninnen. Wir sind 6 halbwegs diverse Personen, würde ich sagen, die alle aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und wie Angela vorhin schon gesagt hat, es gibt eben so ein kollaboratives Projekt, wo man im 2. Jahr arbeiten alle zusammen an einem Projekt. Und wir wollten eben ein Thema aufgreifen, das wo wir alle dahinter stehen, das uns wichtig ist. Und wir haben uns für Mikroaggressionen entschieden. Und kurz erklärt, Mikroaggressionen sind unterbewusste verbale Angriffe auf marginalisierte Gruppen. Und um das anders ein bisschen zu beschreiben, also es sind Formen von Diskriminierung, ob das jetzt Rassismus, aber genauso auch Sexismus oder Diskriminierung gegenüber queeren Personen oder auch gegenüber Menschen mit Behinderung. Also es kann all das sein. Und das, um es genauer zu erklären, das sind solche Aussagen, die können auch als Komplimente gemeint sein, aber haben eben diesen diskriminierenden Faktor. Und das ist zum Beispiel sowas wie, wo kommst du her? Oder du denkst viel logischer als andere Frauen oder du siehst überhaupt nicht transgender aus, du sprichst super Deutsch. Also lauter solche Komplimente auf den ersten Blick, die aber dann, wenn man sie ein bisschen hinterfragt, also impliziert es ja jetzt zum Beispiel bei sowas wie, du sprichst super Deutsch, das würde man ja nicht zu einer Person sagen, die einfach in Deutschland aufgewachsen ist. Also man impliziert praktisch, du kommst nicht von hier, du bist anders. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrundgedanke von Mikroaggressionen.
Mhm. Und das ist aber, sorry, dass ich einhake, das ist, soweit ich weiß, schon in den 70ern entstanden, aber ursprünglich dann schon auf Rassismen bezogen, oder? Und jetzt quasi...
Genau, es ist ursprünglich, also es kam von einem Forscher, der es in Bezug zu Rassismus erforscht hat, aber genau, inzwischen wird es eben auch also für jegliche Formen von Diskriminierung verwendet. Und ja, das ist das Thema, das wir aufgreifen wollten mit unserem Projekt.
Haben wir das kurz gehört? Dieses Projekt besteht ja aus einer Installation, aber auch aus einer Website. Wie funktioniert das? Und wie funktioniert das zusammen vor allen Dingen?
Genau, es ist ein hybrides Projekt. Das ist ein bisschen daraus entstanden, die Idee, dass natürlich jetzt auch während Corona haben wir überlegt, okay, wie können wir irgendwie was digital noch zeigen, falls wir keine Möglichkeit haben, Sachen auszustellen. Aber wir sind auch alle super daran interessiert, eben mal eine Installation aufzubauen. Dadurch ist so dieser Grundgedanke entstanden. Zur Website. Die Website dient so ein bisschen als zum Aufklären, also erklärt überhaupt erstmal die Thematik, aber auch die Auswirkungen auf die Betroffenen. Also wir haben zum Beispiel Interviews durchgeführt mit verschiedenen Personen, wo man einfach nochmal auf einer persönlichen Ebene denen zuhören kann, wie das ist, wenn man sowas erfährt oder eben auch was man in dem Moment machen könnte zum Beispiel. Genau. Und die Idee generell von dem Projekt ist, dass man eben diese Mikroaggressionen für nicht marginalisierte Menschen wahrnehmbar macht, was natürlich schwierig ist, weil man, wenn man nie in so eine Situation kommt und da, damit kommen wir eigentlich dann zu der Installation selbst, weil es ist ein immersives Erlebnis, man ist praktisch in einem Raum und ist umgeben von Projektionen auf allen Wänden und man sieht so Partikel, die immer wieder diese Sätze formen, also woher kommst du, du siehst so exotisch aus. Und diese Partikel kommen immer wieder zusammen zu den Sätzen und bewegen sich dann wieder im Schwarm weiter. Und die visuelle Metapher, die wir damit aufgreifen, ist eben wie so Mückenstiche. Also man sagt zum Beispiel, wenn jetzt man einen Mückenstich hat, dann ist es ein unangenehmes Gefühl, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und es ist eben genauso, wie wenn dich jetzt eine Person fragen würde, wo kommst du her? Aber wenn dir das konstant in deinem Leben passiert und du immer wieder gefragt wirst, dann wird es einfach zu einem unerträglichen Gefühl. Und genau das greifen wir auf, indem wir eben am Anfang so eine sehr ruhige Atmosphäre schaffen in der Installation. Sowohl langsame Bewegungen von den visuellen Elementen, aber auch vom Ton her. Und es steigert sich dann immer mehr. Und es wird immer lauter und es wird immer extremer. Genau, das ist der Gedanke dahinter, hinter unserer Installation. Und wie die beiden zusammenhängen, ist so, dass man eben selbst als Zuschauer auch mit teilnehmen kann, indem man seine eigenen Erfahrungen hinzufügt. Also wir haben auf der Webseite die Möglichkeit, dass man selbst Aussagen hinzufügt, die man erfahren hat. Und man kann den Satz dann einfach abschicken und der wird dann sowohl Teil von der Online-Visualisierung als auch von in der Offline-Installation. Dass man sozusagen ein Teil selbst wird von der Installation.
Also es klingt ja auch nach einer unangenehmen Erfahrung. Richtet sich die denn oder diese Installation mal an die AusenderInnen von Mikroaggressionen? Es gibt ja durchaus diese zwei Konzepte, White Fragility und Black Anger. Also ist das von beiden Seiten her zu denken, diese Installation?
Ich denke, gerade bei solchen sehr, sehr, die Intentionen sind meistens ja nicht böse von den Menschen, die solche Aussagen treffen. Und gerade da ist es, glaube ich, dass man einfach eine Sensibilisierung schafft. Und das ist jetzt nicht gerichtet an, also wir wollen ja nicht sagen, an alle Rassisten in Anführungszeichen, sondern ich glaube, jeder Mensch und also eben auch nicht nur auf Rassismus bezogen, sondern ich glaube, jeder hat schon mal eine diskriminierende Aussage getroffen, obwohl das nicht die Intention war, aber dass man einfach dafür sensibilisiert wird. Okay, ich muss einfach ein bisschen darauf achten, wenn ich mich so und so ausdrücke, ist das ein Kompliment, das schon irgendwas anderes impliziert? Und dass man einfach so selbst darüber mehr reflektiert, dass jeder mal so überlegt, wenn ich die und die Aussage treffe, verletzt es vielleicht jemanden aus irgendeinem Grund, auch wenn ich erstmal denke, ach, das ist auch eigentlich ein nettes Kompliment. Und genau.
Wo würdest du, wenn du dir aussuchen könntest und die Pandemie überhaupt nicht wäre, wo würdest du diese Installation am liebsten sehen?
Also, wo sie hoffentlich bald stehen wird, ist bei 48 Stunden Neukölln, Ende vom 18. bis zum 20. Juli, auch mit Pandemie, mit Hygienekonzept, aber es wäre natürlich cool, wenn man es an verschiedenen Orten einfach aufstellen könnte, weltweit, aber...
Ja, klasse. Jetzt zum Abschluss möchte ich euch nochmal, um auch die Klammer zu schließen, nach euren Zukunftsvisionen fragen. Wir fangen einfach ganz konkret an mit Anna. Wo siehst du dich nach Abschluss dieses... Okay, ich sehe, du schlägst die Hände vor das Gesicht. wo würdest du gerne arbeiten? Wo würdest du dich gerne einbringen? Und was wäre so dein Traum nach Abschluss des Masters?
Ich glaube, ein Traum wäre auf jeden Fall auch jetzt zum Teil, weil wir darüber schon nachgedacht haben, mit meinen Kommilitoninnen so eine Art Kollektiv zu gründen und dann eben an Projekten zu arbeiten, die wir sowohl inhaltlich als auch technisch kreativ interessant und spannend finden, eben da, ja genau, an denen zu arbeiten Aber ja, das wäre super, wenn wir das schaffen.
Gibt es ja auch an der Filmuni ganz gute Möglichkeiten, so wie ich weiß, durch den Gründungsservice, den Accelerator und so weiter. Denn Babelsberg ein Standort, der auch attraktiv ist?
Ja, also ich meine, allein schon durch die Nähe an Berlin auf jeden Fall. Und auch generell Firmen, mit denen ich jetzt teilweise schon so ein bisschen zusammengearbeitet habe, wie zum Beispiel dem Volucap in Babelsberg, die halt technisch auch sehr interessante Projekte durchführen. Ich glaube, in der Hinsicht ist schon spannend, was man, also weil man einfach so nah an der Medienlandschaft und an der Filmuni ist, was da alles durchgeführt wird. Ja, warum nicht?
Und Angela, Lena, wo seht ihr den Studiengang? Was passiert noch die nächste Zeit?
Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Also ich persönlich wäre sehr zufrieden, wenn es so weitergeht, wie es gerade danach aussieht. Klar, noch mehr Studierende, noch mehr Absolventen. Wie gesagt, wir haben sehr wenig Absolventen. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wo dann unsere Alumni alle landen. Ich würde tatsächlich, du hattest ja auch in Bezug auf Transfer da so ein bisschen nachgehakt, ich würde mir noch mehr Austausch nach außen wünschen, auf jeden Fall. Da sind wir auch dran, da arbeiten wir dran. Wie gesagt, die Weichen sind gestellt. Ja, ich weiß nicht, Angela, fällt dir noch was ein?
Ich kann mich da eigentlich erstmal nur dran anschließen und würde auch gar nicht so weit in die Zukunft gucken wollen, weil sich so viel so sehr verändert in der Medienlandschaft im Moment, auch durch die Digitalisierung. Also ich glaube auch, ich wäre zufrieden, wenn das sich stabilisiert, meinetwegen auch mit der Anzahl an neuen Studierenden, die wir jetzt so haben, um auch einfach diesen künstlerischen Austausch weiterhin gewährleisten zu können. Muss man gucken, wie sich es entwickelt. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir jetzt auch im Haupthaus quasi sitzen und insofern auch einen kürzeren Weg zu den anderen Studiengängen haben, als es bisher der Fall war. Also ich denke, da wird sich noch sehr viel entwickeln können, auch an Kooperationen innerhalb der Filmuni.
Und wer weiß, vielleicht bleibt ja auch gar nicht mehr der einzige Studiengang Creative Technologies. Wer weiß, welche Wellen das noch schlägt. Vielleicht gibt es bald Nachahmerinstitutionen.
Das könnte ich mir schon vorstellen. Also man sieht den Begriff immer mehr aufkommen. Also jetzt ist es immer noch eine Schwierigkeit zu erklären, was ist es eigentlich? Das wäre vielleicht eine gute Antwort auf, was ich mir wünsche, dass es in 10 Jahren oder 5 Jahren einfach komplett klar ist und man es nicht erklären muss, sondern ein etablierter Aufgabenbereich, wenn man es denn so nennen kann. Aber ich habe auch das Gefühl, es kommt. Also ich sehe, vielleicht, weil ich auch danach suche, vielleicht bin ich nicht objektiv, aber ich habe das Gefühl, man sieht es immer mehr.
Ja, ich bin sehr gespannt, was wir in Zukunft von euch und aus dem Studiengang noch hören und sehen werden und erleben werden. Vielen Dank.
Vielen Dank auch für die Gelegenheit.
Gerne.
Müssen wir die Kunst neu denken oder Technologien als kreative Ausdrucksfläche verstehen? Diese Frage lässt sich nicht kategorisch beantworten und genauso wenig passen Creative Technologies in eine klassische Schublade. Heute haben wir gehört, dass im gleichnamigen Studiengang an der Filmuni Projekte entstehen und neues Wissen, das auch neue Formen des künstlerischen Ausdrucks erschaffen kann. Wissenstransfer durch Creative Technologies bleibt eine spannende Reise und zu Ende ist sie noch lange nicht. Und damit verabschiede ich mich. Es war mir eine Freude. Mein Name ist Judith Koch. Alle Infos zu meinen heutigen Gästen in Dritte Klappe und deren Projekten findet ihr in den Shownotes und wir hören uns wieder nächsten Monat. Tschüss.